Das Gefühl hatte sich breit gemacht die letzten Jahre. Jeder kann Immobilien, man muss sowieso nichts können, nur kaufen. Geld kriegt man hinterhergeschmissen, warten und kann teurer verkaufen. Das hat für uns Professionelle, die tatsächlich Projekte gerechnet haben, das Leben doch ein bisschen schwer gemacht. Als ich im Sommer 2022 die Gespräche mit der Versicherung aufgenommen habe, hatte ich natürlich gewisse Preisvorstellungen, gewisse Marktvorstellungen, die fast alle eingetroffen sind, bis auf die Preisvorstellungen. Die sind deutlich niedriger, als ich sie erwartet hätte.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Derzeit haben wir die Qual der Wahl. Pewan Chafari bevorzugt Berlin und dort die Altbauten im besten Kiezlagen. Derzeit gibt es eine Menge Angebot zu Preisen, die sehr gut sind. 2023 kaufte die Breik AG 11 Häuser, in diesem Jahr sollen es zwischen 12 und 16 werden. Wir sprechen über die Verkäufer, die meist Privatpersonen und mit ESG überfordert sind, über die energetische Sanierung in Milieuschutzgebieten, den Lock-in-Effekt und die unternehmenseigene Wohnungstauschbörse, die bestens funktioniert. Es geht um die Mieter und deren Angst vor neuen Eigentümern und vor der Sanierung. Gar nicht ängstlich transformierte Pewan Chafari mit seinem Team das Unternehmen vom Gewerbe zum Wohnen. Ein spannender Prozess, den er mir erklärt. Pewan ist kommende Woche auch beim Berliner Immobilienkongress dabei. Den Link zur Veranstaltung findet sich in den Shownotes oder auch bei immocom.com. Und jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zum ersten Mal im Immobilieros-Podcast, Pewan Chafari von der Breik AG.
Vielen Dank, freue mich.
Wir kennen uns schon eine Weile, aber wir haben noch nie einen Podcast zusammen gemacht, freue mich sehr. Und ich will ein bisschen philosophisch anfangen, jede Vision hat ihre Zeit. Welche Haltbarkeit hat denn eine Vision in der heutigen Zeit der Umbrüche?
Ja, da fällt mir ein Zitat von Charles Darwin ein, was ich vor kurzem in meinem Team mal zitiert habe, der mal gesagt hat, es ist nicht immer die stärkste Spezies, die überlebt, sondern die intelligenteste, sondern eher diejenige, die am ehesten bereit ist, sich zu verändern. Und ich finde, das passt sehr, sehr gut in unsere heutige Zeit, in unsere heutige Branche. Deswegen hatte ich das meinem Team Anfang des Jahres auch als Zitat mitgegeben, weil ich denke, gerade in der Zeit der Umbrüche wie heute ist es einfach wahnsinnig wichtig, bereit zu sein, sich zu verändern und den Gegebenheiten anzupassen.
Also schnell sein heißt
es. Nicht unbedingt schnell sein, aber bereit sein, sich zu verändern. Und das möglichst schnell, aber generell ist, glaube ich, wichtiger als das Schnelle hier.
So, dann hast du schon mal die grobe Linie für den Podcast. Es geht um die Veränderung des Unternehmens. Aber zuerst, viele schwarze Späne sind vorbeigeschwommen und sind noch da und blicken uns an. Wie blickst du auf die aktuelle Situation der Immobilienbranche? Vielleicht mal so ganz allgemein, bevor wir dann...
Ja, absolut. Also ich glaube, ich brauche niemandem erzählen, dass es eine wahnsinnig schwierige Situation ist. Wir haben eine, in meinen Augen, nun längst überfällige Marktbereinigung, die ich durchaus auch gutheiße. Wie gesagt, das Gefühl hatte sich breit gemacht die letzten Jahre. Jeder kann Immobilien, man muss sowieso nichts können, nur kaufen. Geld kriegt man hinterhergeschmissen, warten und kann teurer verkaufen. Das hat für uns Professionelle, die tatsächlich Projekte gerechnet haben, das Leben doch ein bisschen schwer gemacht. Und deswegen bin ich gar nicht so traurig um diese Marktbereinigung, die wirklich überfällig war. Aber nichtsdestotrotz macht es natürlich auch für uns das Arbeiten sehr schwer. Auch die großen Insolvenzen, Stichwort Signa, hat uns mit Sicherheit keinen Gefallen getan, wenn man jetzt an die ganzen Gläubiger denkt, wo die Hälfte durchaus sicherlich auch Gläubiger ist, mit denen auch Unternehmen in der Größe wie wir zu tun hatten. Und die fallen für uns natürlich jetzt auch erstmal weg. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, jede Herausforderung bietet auf der anderen Seite auch Chancen. Und die haben wir schon immer versucht zu nutzen. Und die gilt es jetzt halt auch zu erkennen und zu nutzen.
Okay, ihr habt erkannt, dass ihr eine Transformation hinlegen wollt, und zwar vom Gewerbe zum Wohnprojektentwickler. Das habt ihr Anfang 23, glaube ich, bekannt gegeben. Wie kam es zu dem Umdenken und wie lange hat es denn dann gedauert, bis verkündet wurde, es ist jetzt soweit?
Ja, wie es dazu kam, war eher zufällig oder vielleicht noch einen Schritt zurück. Ich komme ja eigentlich aus dem Wohnbereich, habe jahrelang mit meinem Team nur wohnwirtschaftliche Projekte vor allem in Berlin realisiert. Und einer der Gründe, warum ich mich dann davon wegbewegt habe, war tatsächlich der Markt der letzten Jahre, wie ich schon gesagt habe, dass da so viele Nicht-Professionelle auf den Markt gedrängt sind, die Preise so in die Höhe getrieben haben, dass es einfach nicht mehr wirtschaftlich war. Und gleichzeitig haben wir Chancen erkannt im Gewerbeimmobilienbereich, wie immer Zyklen, und haben dann parallel seit 2017 eigentlich mit dem Team auch angefangen, mit einer zweiten Firma Gewerbeimmobilien zu entwickeln. Und ab 2021 haben wir dann eben durch meinen Verkauf an der Beteiligung, an meiner Beteiligung an der Fortis AG, uns darauf verständigt oder fokussiert, nur noch Gewerbeimmobilien zu entwickeln. Und mit der Ukraine hat sich das natürlich doch sehr, sehr stark gewandelt, so dass ich ja aus der Risikobrille doch sehr schnell eher erkannt habe, dass das Thema Gewerbe jetzt vielleicht kritisch werden könnte in Zukunft. Das war im Sommer 2022. Und ohne einen neuen Plan erstmal gesagt, das Thema Gewerbe ist nicht mehr im Risikochancenprofil so zukunftsträchtig, dass wir das weiter verfolgen. Das war erstmal die eine Entscheidung. Die Entscheidung, wieder wohnen zu machen, kam eher zufällig und eher bedingt aufgrund der Marktlage. Also ich habe ein Objekt angeboten bekommen. Ich halte privat einige Mietshäuser, die ich für den langfristigen Bestand gekauft habe. Und ein Makler hat mir ein Haus angeboten im selben Block, wo ich schon eins besessen habe, in Kreuzberg, wo ich groß geworden bin. Er kannte meine Verbundenheit zu dieser Gegend. Und ich habe es aber aufgrund der Sommerferien und unterschiedlichen Themen, die ich hatte, einfach schlichtweg nicht geschafft, dieses Haus zu besichtigen über, ich glaube, 6 oder 8 Wochen. Und in dieser Zeit ist der Preis einmal gefallen und der Makler hat signalisiert, es ist sogar Verhandlungsbereitschaft da. Und das hat mich aufhorchen lassen. Das gab es die letzten 5, 6 Jahre davor einfach nicht, dass ein Objekt so lange auf dem Markt ist, es seitens des Verkäufers einen Preisnachlass gibt und Verhandlungsbereitschaft. So habe ich mich eigentlich erst wieder mit dem Markt Wohnimmobilien auseinandergesetzt und festgestellt, dort gibt es die nächste Chance. Und so kam es dann, dass wir uns entschieden haben, uns wieder dem Wohnimmobilienmarkt zu widmen.
Okay, also du hast erkannt, Gewerbe, also Office habt ihr hauptsächlich gemacht, ist nicht mehr so gut. Das hast du ja dann sehr richtig durch die Risikobrille gesehen. Ein Zufall hat dich zum Wohnen geführt. Wie schwierig ist es denn jetzt aber trotzdem? Also du hast gesagt, im Sommer, Anfang 23, also ein halbes Jahr. Mhm. Was passiert dann innerhalb eines Unternehmens? Du musst dich ja schon...
Absolut.
Neu aufstellen.
Prinzipiell ist es schon so, Immobilie ist nicht gleich Immobilie. Das heißt, viele meiner Mitarbeiter, die ich neu eingestellt hatte, das Team, was ich aufgebaut hatte für das Thema Gewerbeimmobilien, haben im Wohnbereich nicht gepasst. Ich hatte Mitarbeiter, ein Beispiel, eine Head of Asset Management, teuer mit einem Headhunter abgeworben, die am Ende nicht mal angefangen hat, weil sie 6 Monate Kündigungsfrist hatte und das genau in diese Zeit fiel. Mit der habe ich natürlich gesprochen, ob sie nicht auch im Wohnbereich Erfahrungen hat, sich Wohnen vorstellen könnte. Und sie hat ganz klar gesagt, nein, Wohnen möchte ich nicht machen. Ich komme aus dem Gewerbebereich und ich habe auch keine Lust auf Wohnen. So gab es einige. Es gab auch Mitarbeiter, die mich leider verlassen haben. Einen Mitarbeiter, der bei uns die Finanzierung betreut hat, den ich sehr gerne behalten hätte, der aber auch gesagt hat, ich würde gerne weiterhin deutschlandweit und nicht nur berlinweit tätig sein und möchte eher Gewerbe als Wohnen machen. Also sprich, da bedarf es schon gewisse Änderungen im Team, die dann auch nicht leicht fallen. Es war tatsächlich das erste Mal, dass ich Mitarbeiter entlassen musste und da auch gleich ein Paar. Das gab es, wie gesagt, die letzten 13, 14 Jahre einfach nicht. Aber was uns eher einfach fiel, weil wir aus dem Wohnbereich kamen und da die meiste Erfahrung hatten, war das nicht ganz so schwierig, wieder dorthin zurückzukehren. Wir haben, so als kleines Beispiel, mittlerweile 10 Mitarbeiter, die entweder damals bei der Fortis gearbeitet haben, dann nach der Fortis woanders hingegangen sind und dann, als sie gehört haben, wir machen wieder Wohnen, sich gemeldet haben, gesagt haben, es war doch immer so ein tolles Arbeitsklima, können wir nicht wieder bei euch anfangen, sucht ihr noch Leute oder sind schon sehr, sehr lange bei uns, also sprich kamen vom Wohnen, haben dann mit Gewerbe gemacht und jetzt wieder wohnen. Das heißt, von unserem Team ist fast die Hälfte langjährig und kennt sich gut, kommt aus dem Wohnbereich. Deswegen fiel uns speziell die Transformation zurück zum Wohnen nicht ganz so schwer.
Wie groß ist das Team insgesamt jetzt?
Wir sind jetzt bei 25 Kollegen.
Okay, dann lass uns jetzt mal zur neuen Strategie kommen. Ihr kauft Altbauten in guten Berliner Innenstadtlagen, heißt also, ihr habt euch komplett auf die Hauptstadt fokussiert. Es gibt auch Speckgürtel und sowas, kommt nicht in Frage. Fragezeichen, Ankaufprofil, Ausrufezeichen.
Ganz genau, ja. Es ist tatsächlich so, dass wir wieder... ja, was man lange nicht kannte, die Qual der Wahl haben. Es ist so, dass wir mit Angebot überschüttet werden. Es ist ein sehr spezielles Produkt, was ich gleich noch mal ein bisschen näher beschreiben kann. Aber das, was wir kaufen und suchen, gibt es zurzeit in Berlin in wahnsinnig guten Lagen zu Genüge, sodass wir weder in den Speckgürtel müssen, noch in andere Städte müssen. Wir kennen uns in Berlin am besten aus. Wir kommen von hier, wir sind ein Berliner Unternehmen und deswegen sind wir eben nur nicht mal im Innenstadtring, sondern wirklich in sehr, sehr speziellen, guten Kiezlagen in Berlin unterwegs.
Okay, nennen wir ein paar Kiezlagen, also wo also ihr...
Zum Beispiel allein in Kreuzberg haben wir 6 Häuser innerhalb von 300 Metern, die wir entweder selber besitzen oder im erweiterten Bestand haben. Und ja, natürlich rund um den Bergmann-Kiez, das sind einfach Lagen, die wahnsinnig gestanden sind, die einfach sehr beliebt sind und die eben vor allem diesen wichtigen Kiezcharakter haben, der fürs Wohnen sehr, sehr wichtig und essentiell ist.
Okay, und das sind private Verkäufer, das sind Bestandshalter, große Bestandshalter. Wer sind so die Verkäufer?
Das sind durchweg, wir haben letztes Jahr 11 Objekte gekauft und das sind alles private Verkäufer. Man muss sich vor Augen führen, dass diese Eigentümer die Immobilien in der Regel länger als 10 Jahre halten. 4 der 11 Verkäufer hatten die Immobilie schon seit Erbauung in Familienhand. Und da fragt man sich natürlich, warum verkaufen die ausgerechnet jetzt? Da gibt es mehrere Gründe für. Zum einen, wenn die uns die Immobilie für 2.000 Euro den Quadratmeter verkaufen und vor 10 Jahren oder länger gekauft haben, ne, vor 10 Jahren hatten wir ein Preisniveau, das lag bei der Hälfte oder weniger. Und das heißt für die, die machen steuerfrei immer noch 100% Gewinn. Das ist schon mal ein wichtiger Aspekt, weswegen aber auch eher institutionelle Verkäufer nicht in Frage kommen, weil die eben zu anderen Preisen eingekauft haben, den Steuervorteil nicht haben und ähnliches. Dann treibt sie die Angst in der Regel vor noch weiterem Preisverfall. Wenn man sich anguckt, wo sie vielleicht vor 3 Jahren standen und wo sie jetzt stehen, gibt es Preisverfälle von 30%, 40%, 50%. In ihren Augen haben sie aber immer noch 100% Gewinn gemacht, also lieber jetzt den Gewinn mitnehmen, als noch weiter warten. Wobei ich nicht ausschließen würde, dass sie sogar noch weiter gewartet hätten, wenn es nicht, und das ist die zweite große Angst, diese große Diskussion um das GEG gegeben hätte. Die meisten privaten Eigentümer sind damit schlichtweg überfordert. Was müssen sie eigentlich leisten? Was muss verpflichtend an energetischer Sanierung gemacht werden und wer soll es machen? Unabhängig davon, dass sie es finanziell auch stemmen müssen, aber wer soll sich drum kümmern? Und das ist eigentlich unser Produkt, also sprich Altbauten in sehr, sehr guten Lagen mit einer guten Substanz, die aber einen energetischen Instandhaltungsstau haben. Also sprich,
und Baujahr ist das dann was?
Um 1900.
Okay.
Ja, also bis maximal 1930.
Wobei also wirklich schöne Altbauten, schöne wie man Altbauten. Sich das vorstellt, so mit Absolut. Flügeltüren und so und am besten Absolut. Noch mit Stuck. Und
ja,
so.
Genau. Genau.
Aha, okay.
Ja.
Mhm. Ihr habt 120 Millionen investiert, richtig?
Nicht ganz investiert, aber das Gesamtinvestitionsvolumen der Projekte, die wir 23 angekauft haben, beträgt 120 Millionen.
Und für 24 peilt ihr was an?
Wir haben tatsächlich dieses Jahr noch nichts angekauft. Das liegt aber eher daran, dass sich unsere Investorengespräche verzögern. Wir sind gerade dabei, mit einem weiteren Investor ein Deal zu schließen, der uns dann mit entsprechendem Eigenkapital versorgt, so wie ich es in der Vergangenheit bei der Fortas auch hatte, mit einem Versorgungswerk. Letztes Jahr konnten wir erfolgreich mit der Versicherung, mit der Berliner Versicherung, ein Joint Venture abschließen. Das Kapital ist leider wesentlich schneller als gedacht aufgebraucht gewesen und deswegen führen wir jetzt Verhandlungen mit einem weiteren Investor. Wir sind guter Dinge, dass wir bis Mai Vertrag abgeschlossen und handlungsfähig sind und dann planen wir, ich spreche ungern in den jetzigen Zeiten von Investitionsvolumen, weil die Kaufpreise so volatil sind, dass es schwierig zu sagen ist, aber wir planen zwischen 12 und 16 Häusern dieses Jahr noch zu kaufen. Letztes Jahr haben wir 11 gekauft in einer recht überschaubaren Zeit, also effektiv das erste im März gekauft, das letzte im September, glaube ich. Und dieses Jahr planen wir dann eben von Mai bis Ende des Jahres nochmal zwischen 12 und 16 einzukaufen.
Apropos volatile Preise. Wie entwickelt sich das denn so? Also lange standen sich ja Käufer, Verkäufer verständnislos den Kopf schüttelnd über die jeweils andere Partei gegenüber.
Das stimmt, ja.
Also du hast ja gerade schon so ein bisschen beschrieben, wie das ist, wenn Private verkaufen, was denen so durch den Kopf geht. Wie sind denn aber so die Preisvorstellungen auf beiden Seiten? Vor allen Dingen auf deiner.
Ja, ich muss sagen, als ich im Sommer 22 die Gespräche mit der Versicherung aufgenommen habe, hatte ich natürlich gewisse Preisvorstellungen, gewisse Marktvorstellungen, die fast alle eingetroffen sind, bis auf die Preisvorstellungen. Die sind deutlich niedriger, als ich sie erwartet hätte. Ich habe damals, haben wir uns verständigt, Objekte unter 2500 Euro einzukaufen. Ich würde schon sagen, wir haben jetzt den Boden erreicht mit um die 2000 Euro. Wir haben letztes Jahr auch tatsächlich zwei Objekte gekauft, die wesentlich günstiger waren. Eins sogar für knapp 1500 Euro den Quadratmeter. Wunderschöner Stuck Altbau in Kreuzberg. Und eins für 1700 Euro. Um die 1900 bis 2200 Euro ist eigentlich zurzeit der gängige Markt, wobei man dazu sagen muss, das sind Objekte, die nicht über den Faktor verkaufbar sind, weil eben der Zustand, der energetische Zustand, oft eine Ofenheizung oder eine Gasetagenheizung, Mieten dementsprechend niedrig. Das heißt, wenn wir für 2000 Euro einkaufen, ist der Faktor immer noch jenseits der 25, eher 28, 29. Das muss man unterscheiden. Es gibt durchaus Objekte, die einen Faktor zwischen 20, 22 und 25 haben, die dann auch mehr kosten. Aber ja, ich würde schon sagen, dass wir haben den Boden jetzt erreicht. Ich erwarte nicht mehr, dass es weiter runtergeht. Wir sehen auch, dass dieses Preisniveau jetzt seit einer gewissen Zeit, seit einem halben Jahr stabil ist und nicht noch weiter runtergeht. Und das halte ich für ein durchaus gesundes, gutes Preisniveau, um einzukaufen. Absolut.
So, jetzt habt ihr die Häuser eingekauft und was passiert dann?
In der Regel prüfen wir, bevor wir diese Häuser ankaufen, mit dem immer selben Maßnahmenpaket, ob wir es schaffen, damit das Haus energetisch mindestens auf eine Energieeffizienzklasse D zu bekommen. Die Maßnahmen sind immer dieselben. Wir gucken, dass wir es energetisch sanieren, also sprich eine neue Heizung. Normalerweise ist es eine Wärmepumpe. Wenn möglich sogar Fernwärme, aber Vattenfall ist zurzeit heillos überfordert. Das heißt, eigentlich geht in 80% der Fällen aus Kapazitätsgründen. Also es gibt sogar Fälle, da liegt Vattenfall an, geht sogar durch unser Haus und trotzdem schaffen sie es erst in 2 Jahren, uns anzuschließen. Das ist absurd. aber ja, verständlich aufgrund der Nachfrage zurzeit. Deswegen schauen wir, ob wir eben überhaupt Fernwärme anschließen können. Das präferieren wir, auch wenn es 2 Jahre dauert oder länger. Wir wollen diese Objekte ja für den langfristigen Bestand entwickeln und da sind 2-3 Jahre dann keine Zeit. Sonst bauen wir eine Wärmepumpe ein. In dem Zuge brauchen wir in der Regel neue Stränge, weil es schlichtweg eben keine gibt, außer Abwasser und vielleicht Kaltwasser. Und bauen das Dachgeschoss aus, dämmen das natürlich in dem Zuge, bauen eine PV-Anlage drauf und dämmen die unterste Geschossdecke. Das sind die energetischen Maßnahmen und gleichzeitig schaffen wir neuen Wohnraum im Dachgeschoss. Und wie gesagt, prüfen wir vor Ankauf, in der Regel sind wir eben in einer der schlechtesten Energieeffizienzklassen, und wir prüfen vor Ankauf, ob mit diesen Maßnahmen dann auch tatsächlich D oder besser erreicht wird. Besser in Anführungszeichen, weil eigentlich im Altbau besser als D fast unmöglich ist zu erreichen, beziehungsweise den Altbauten, die wir kaufen, weil wir im Milieuschutzgebiet liegen, und für ein Energieeffizienzhaus, was dann C, B oder A sein würde, müsste man die Fassade dämmen und die Fenster tauschen. Und das ist im Milieuschutzgebiet nicht genehmigungsfähig.
Weil die Mieten dann...
Darum geht es noch nicht mal unbedingt. Die Diskussion haben wir ganz oft. Wir würden uns sogar ganz oft verpflichten, die mögliche Umlage nicht umzulegen. Dennoch wird das nicht genehmigt, weil die Signalwirkung, die es in den Kiez hat und für die Neuvermietung dort dem entgegenstehen. Das ist absolut paradox, aber das ist tatsächlich die Realität zurzeit.
So, jetzt habt ihr ein Haus gekauft. Ich nehme an, die meisten sind auch vermietet.
Die sind in der Regel voll vermietet, ja.
Wie sind da so die Reaktionen der Mieter? Wir leben ja jetzt hier in einer Stadt, wo das Wohnungsthema ein sehr, sehr präsentes ist.
Absolut. Wir sind sehr offen mit den Mietern. Das haben wir seit jeher so gehandhabt. Das heißt, wir machen sofort eine Mieterveranstaltung, eine Mieterversammlung, in der wir ein Handout den Mietern aushändigen und ihnen mitteilen, was jetzt passiert und was vor allem nicht passiert. Das Schlimmste ist das gefährliche Halbwissen, das die Mieter haben. Und wir teilen ihnen eben mit, nein, deine Wohnung wird nicht aufgeteilt, das ist rechtlich nicht zulässig, wir haben das Aufteilungsverbot. Nein, dein Mietvertrag kann nicht gekündigt werden, weder durch Eigenbedarf, sonst noch was. Ja, es werden hier Maßnahmen stattfinden. Ich meine, du kennst dein Haus am allerbesten. Du weißt, was hier notwendig ist. Wir haben ein Haus gekauft, das hat noch eine Ölzentralheizung, und da sind seit Kauf letzten August ist schon 2-mal die Heizung ausgefallen und die Rohre geplatzt. Also sprich, ich glaube, jeder Mieter weiß auch um den Zustand seines Hauses in diesen Häusern und informieren auch ganz offen, was hier für Maßnahmen und damit einhergehende Mieterhöhungen notwendig sind und geplant sind, weil natürlich auch die Mieterhöhungen und die Modernisierungsumlagen gekappt sind. Also sprich, wenn man das vor Augen führt, hier, das hier ist das Maximale, was überhaupt ja, an Mieterhöhungen anstehen könnte, was in der Regel noch nicht mal ausgeschöpft wird, dann hat man in der Regel den Mietern die Angst genommen. Und so kommen wir mit den Mietern ins Gespräch. Und es gibt nämlich ein, ja doch, essentielles Thema, was wir festgestellt haben über die letzten ganzen Jahre. Das ist nicht erst seit jetzt, sondern auch in der Zeit, wo es noch genug Wohnraum in Berlin gab. Als wir angefangen haben, 2010 hatten wir riesen Leerstand, aber dennoch haben wir sehr, sehr oft festgestellt, dass Mieter nicht bedarfsgerecht wohnen. Das sogenannte Lock-in-Effekt. Und vor allem der ganz, ganz einfache Klassiker. Ein junges Pärchen zieht in eine Wohnung, bekommt 2 Kinder, die ziehen aus. Einer der beiden verstirbt und der andere lebt immer noch auf 150 Quadratmetern, obwohl er diesen Raum gar nicht braucht. Und in der Vergangenheit war es durchaus so, dass Kinder zu uns gekommen sind und uns gedankt haben, dass wir die Eltern dazu bewegt haben, ihre Wohnsituation zu überdenken, weil die Eltern immer gesagt haben, ihr Kinder, ihr wollt uns nur ins Heim stecken. Aber wenn ein fremder, neutraler Dritter kommt, der mal aufzeigt, wie absurd das doch hier ist, was wir da alles erlebt haben, mit einer Zweitwohnung anmieten im Erdgeschoss, ohne Küche, nur mit Bad, weil man es eben in den dritten Stock im Sommer nicht mehr schafft, solche Themen. Oder ganz aktuell hatten wir einen Mieter, da hat uns der Anwalt vor ein paar Monaten angerufen, dass der Mieter die letzten 3 Jahre fast überhaupt nicht mehr die Wohnung verlassen hat, weil er ebenfalls Angst hat, nicht mehr in seine Wohnung zu kommen. Der ist jetzt leider vor 2 Wochen verstorben mit 87. Aber solche Situationen sind eher üblich als die Ausnahme, gerade in diesen Häusern, die wir kaufen, die eben über Jahre hinweg nicht saniert wurden, wo überwiegend Badewannen zum Beispiel noch drin sind, was für ältere Leute auch ein Problem ist. Und das gehen wir an, indem wir eine sogenannte Wohnungstauschbörse aufgesetzt haben, die ein bisschen besser funktioniert als die klassische, die man kennt, weil wir nicht sagen, du musst A mit B simultan tauschen. Das ist schon mal eine Herausforderung und die Wohnungen sind ja unsaniert. Das heißt, niemand will eine 40 Jahre unsanierte Wohnung ziehen. Was wir machen ist, wir sagen unseren Mietern, naja, du bist unser bester Kunde. Wir haben deine Mieterakte, wir wissen, dass du seit Jahren pünktlich zahlst und natürlich haben wir dich lieber in einer anderen Wohnung als einen neuen Mieter. Und so können wir in unserem eigenen Angebot an leeren Wohnungen, die wir haben, jeden Monat unseren Mietern aufzeigen, das hier sind die Wohnungen, die dann und dann verfügbar sind nach einer Sanierung, bedarfsgerecht, möchtest du nicht von A nach B ziehen. Und sobald ein Mieter bereit ist, da umzuziehen, können wir seine Wohnung wieder planen zu sanieren und jetzt schon den nächsten anbieten. Und das funktioniert ganz gut. Und wir sehen, wie gesagt, dadurch, dass wir eben in so gezielten Kiezlagen einkaufen, wie gesagt, wir können den Mietern alleine 6 Häuser in Kreuzberg in unmittelbarer Umgebung anbieten, der kann immer noch zu seinem selben Bäcker gehen, auch wenn er umzieht. Bestenfalls bleibt er sogar im selben Haus und zieht vom Vorderhaus in den Seitenflügel. Und das ist eigentlich ja, sehr, sehr dankbar, wird gut aufgenommen und ist, würde ich sagen, eine Win-Win-Situation für beide Seiten.
Ich würde trotzdem noch mal nachfragen, du kommst jetzt als neuer Eigentümer. Und Veränderungen sind ja jetzt nicht so ganz beliebt. Es ist ja was Neues. So, jetzt hast du gesagt, ihr erklärt das alles schön. Eine Mieterhöhung ist es ja aber am Ende trotzdem, egal wie hoch die jetzt ausfällt und ob es da irgendwie eine Grenze gibt. Sind die dann positiv oder sind die unsicher? Also, was passiert denn da?
Ja. Wie gesagt, also das Wichtigste ist...
Es wird ja nicht mit einem Gespräch getan sein, oder?
Nee. Wir haben einen Mitarbeiter, der sich um nichts anderes kümmert, als den Mietern zur Verfügung zu stehen für solche Gespräche. Also der ist nicht mit der Hausverwaltung an sich beschäftigt, sondern kümmert sich um Mietergespräche. Und klar, jede Veränderung bedeutet erstmal Angst. Das liegt in der Natur des Menschen. Und insbesondere, wenn es das Essentielle, nämlich die Wohnsituation angeht. Und auch wenn wir versuchen, sehr offen zu kommunizieren, mache ich mir nichts vor, wird das trotzdem sehr, sehr vielen Mietern Angst machen und erstmal Argwohn auslösen. Aber dennoch schaffen wir es, die Mieter abzuholen. Wie gesagt, alleine aus dem Grund, dass viele Mieter wissen, dass hier was notwendig ist. Es ist tatsächlich auch so, dass manche Mieter uns danken, weil, wie gesagt, die Leitungen mehrmals platzen, sie keine Heizung haben oder ähnliches und das oft schon über Jahre so geht und endlich mal jemand kommt, der was macht. Dass das Ganze mit einer Mieterhöhung einhergeht, das wird sie sicherlich nicht erfreuen. Aber man darf auch nicht vergessen, dass viele von denen über viele, viele Jahre einfach eine sehr niedrige Miete gezahlt haben und jetzt auch eine gewisse Bereitschaft besteht, einen Tick mehr zu bezahlen dafür, dass man einen bisschen besseren Standard bekommt. Und was man auch nicht unterschätzen darf, das hat mich auch eher überrascht, aber der Wille, was beizutragen, also wir transformieren die Häuser ja, die Altbauten, die jetzt seit 100, 120 Jahren dort stehen und machen sie grün, wenn man das so sagen kann, um sie für die nächsten 120 Jahre auch fit zu machen. Und das ist ja auch ein Beitrag, den die Mieter leisten, indem sie zukünftig eben grüne Energie verwenden, dass das durchaus gewertschätzt wird und deswegen gar nicht ganz so verschlossen jeder Mieter dagegen ist.
Mhm. Du hast vorhin in einem Nebensatz eingeschoben, Dachgeschossausbau. Ihr wollt ja da jetzt eine nicht unerhebliche Menge an Quadratmetern neu schaffen. Es gibt ja da diverse Studien dazu, die jetzt auch schon ein paar Jahre alt sind. Erste Frage, ist es so einfach, wie es sich jetzt bei dir gerade angehört hat im Nebensatz? Zweite Frage, kann man da in Berlin, gab es ja, glaube ich, auch mal eine explizite Studie zu Berlin, die Wohnraumsituation so ein bisschen lösen? Wie begehrt sind dann so eine Dachgeschosswohnungen?
Es gibt durchaus sehr viel Potenzial in Berlin. Und ich muss sagen, die Genehmigungsfähigkeit eines Dachgeschosses ist weitaus einfacher als die energetische Sanierung. Es ist absurd, aber wir haben uns teilweise über Monate mit dem Milieuschutz rumgestritten, ob wir eine Wärmepumpe einbauen dürfen. Das war noch im letzten Jahr, wo das GEG noch nicht in Kraft getreten ist. Und da wurde uns gesagt, das ist zu teuer, baut eine Gaszentralheizung ein. Also wirklich, da haben wir in einem Objekt 7 Monate verhandelt und haben immer gesagt, naja, sag mal, seit 2 Jahren wird hier das GEG und wie zukünftig damit handzuhaben ist. Da hieß es, ist es noch kein Gesetz. Wir müssen hier ganz klar gucken, was das Beste für die Mieter ist. Und das zieht sich eigentlich durch. Also das Thema energetische Sanierung im Milieuschutzgebiet ist eine absolute Qual. Das wird auch nicht funktionieren, wenn es da nicht wirklich grundlegende Veränderungen gibt. Dachgeschossausbau hingegen ist eigentlich, ich will nicht sagen relativ einfach, aber im Gegensatz dazu kalkulierbar und planbar. Da geht es eben schlichtweg um neuen Wohnraum, deswegen ist der Milieuschutz da auch nicht insoweit involviert. Klar, wenn es dann um den Fahrstuhl und Ähnliches geht, aber da ist es oft so, dass wir dann auf die Umlage verzichten, wenn es sich anbietet und wir dafür dann eben das Dachgeschoss bekommen. Ein großes Thema ist der Brandschutz. Das ist tatsächlich eins der größten Hemmnisse. Das führt auch dazu, dass wir zurzeit eigentlich nur wahnsinnig große Wohnungen im Dach bauen können, weil wir immer den zweiten Rettungsweg irgendwie darstellen müssen. Und das ist eigentlich das schwierigste Thema. Das heißt im Umkehrschluss, für uns ist es essentiell, einen Fahrstuhl genehmigt zu bekommen, weil eine große Wohnung ist nur familiengeeignet und eine Familie wird nicht ins Dachgeschoss ziehen ohne einen Fahrstuhl. Genau, aber die Dachgeschosswohnungen, die wir errichten, planen wir in der Regel dann eben auch familiengerecht, weil es einfach das ist, was da passt. Hinzu kommt, dass heute ja kaum noch große Wohnungen gebaut werden. Jede Projektentwicklung zielt auf kleine Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen ab. Macht natürlich Sinn. Wir haben leider eben nicht die Möglichkeit, eben kleinteilig zu planen. Deswegen planen wir eben großflächig. Aber wie gesagt, dadurch, dass das Angebot prinzipiell an großen Wohnungen gering ist, hält sich das die Waage und funktioniert trotzdem ganz gut.
Mhm. Wenn man dir jetzt so zuhört, also erstens ist das natürlich eine energetische Sanierung, wo man sich dann auch noch streiten muss, dass man die tut. Milieuschutzgebiete ist jetzt so ein bisschen euer USP oder also
überhaupt nicht.
Warum tust du dir den Stress an, dann in dem Milieuschutzgebiet Häuser zu kaufen?
Könnte ich es mir aussuchen, würde ich es tatsächlich nicht tun. Aber faktisch sind die Lagen, die wir kaufen, fast ausschließlich im Milieuschutzgebiet. Wir haben letztes Jahr von den 11 Häusern 9 im Milieuschutzgebiet gekauft und 2, beide in Moabit, waren nicht im Milieuschutzgebiet. Wobei ich auch erwarte, dass auch in Moabit die Milieuschutzgebiete zunehmen werden. Also das ist nicht so, dass wir das uns aussuchen, sondern ganz im Gegenteil, wir würden natürlich lieber außerhalb des Milieuschutzes kaufen, aber das ist einfach unserem Ankaufsprofil geschuldet, dass eben in diesen Kiezlagen in der Regel immer schon Milieuschutz vorherrscht.
Mhm, ein spannendes Thema.
Ja, absolut.
Gut,
ja.
Dann darfst du am Ende vielleicht nochmal einen Ausblick wagen. Was wünschst du dir noch so?
Also, was
keine ich mir, Milieuschutzgebiete mehr?
Ja, wobei Milieuschutz an sich ist ja jetzt nichts völlig Falsches. Das muss man ja auch klar sagen. Aber was ich mir wünschen würde, wäre vor allem das bessere Zusammenspiel der einzelnen Anforderungen, also sei es auf Bundesebene, sei es auch innerhalb der eigenen Ämter, das ist auch ganz absurd, was teilweise.
Ja, du bist ja aber in Berlin, also das ist ja jetzt.
Absolut, prinzipiell finde ich auch diese Schwierigkeiten gar nicht so schlecht, weil natürlich es auch weiterhin die Glücksritter, die letzten Jahre einfach nur gekauft haben, auch jetzt abhalten wird. Man muss wieder was können, man muss wieder was leisten, um Immobilien zu entwickeln und das ist ja erstmal was Gutes, einen Mehrwert zu schaffen und dennoch würde ich mir ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Entgegenkommen der Ämter wünschen, dass auch gesehen wird, dass man hier eben was leistet, was eben nicht nur den Mietern, sondern auch der Allgemeinheit gut tut und dass es einfach besser ineinander greift und besser funktioniert, insbesondere eben, wenn man versucht, die Bundesvorgaben, was sie oder die EU-Vorgaben, was die Klimaschutzziele angeht, umzusetzen, dass da eben nicht einem faktische Steine in den Weg gelegt werden.
Ja, da sprichst du wahrscheinlich sehr vielen aus der Seele. Pevan Jafari, vielen Dank für das Gespräch und bis ganz bald.
Vielen Dank dir.
Musik Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.